Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute wollen wir über eine große Seele sprechen, über Mahatma Gandhi, der mich als Jugendlicher ziemlich stark beeindruckt hat. Ich bin über seinen Film gestolpert und selten hat mich ein Film wie der von Richard Attenborough gedrehte Lebensfilm oder die Biografie von Mahatma Gandhi, selten hat mich ein Film so gepackt wie dieser. Einfach zu sehen, wie ein Mensch so völlig selbstlos und extrem seinen Prinzipien folgend leben kann und was er damit bewirkt. Und so habe ich Gandhi dann auch so ein bisschen weiterverfolgt und mir wurde immer klarer, dass er eigentlich eher ein Philosoph als ein reiner politischer Aktivist war oder dass sich zumindest diese zwei Attribute sehr stark bei ihm gekreuzt haben. Und so wollen wir heute darüber sprechen, was Mahatma Gandhi tatsächlich als Philosoph auch auszeichnet, wo seine Ethik vielleicht auch in die praktische Philosophie reinreicht. Und mich würde natürlich auch interessieren, was ein Philosophieprofi wie du von Mahatma Gandhi hält.
Ja, sehr viel. Mir ist er auch in der Jugend über den Weg gelaufen, als ich mich mit Pazifismus beschäftigt hatte und als ich mich entschieden hatte, Kriegsdienst zu verweigern. Da hat er einen ganz, ganz großen Einfluss auf mich gehabt und der ist bis heute noch geblieben. Ich habe vor allen Dingen mit seiner Argumentation, seiner Haltung und seinem Leben selbst argumentiert, als ich da geprüft wurde und konnte ich mich sehr gut mit identifizieren. Erst viel später habe ich seine Autobiografie gelesen und ja, fühlte mich in meinem Urteil, das ich da als junger Mensch hatte, so mehr gefühlsmäßig von dem, was ich da gelesen hatte, nur bestätigt, dass das tatsächlich ein großartiger, weiser Mensch gewesen ist, wie es immer wieder und zu jeder Epoche welche gegeben hat, von denen man unglaublich viel lernen kann.
Wir wollen unserer Tradition folgen und gerecht werden und ich bitte dich, dass du mal so drei Zitate von Mahatma Gandhi, die du ein bisschen herausheben willst, ohne dass es die Top 3 Zitate sind, dass wir damit einsteigen, dass du die mal zitierst und vielleicht auch interpretierst gleich.
Ja, die Auswahl ist mir auch tatsächlich schwer gefallen, weil ich fand so viel Schönes jetzt wieder drin. Ich habe jetzt die Autobiografie vor vielen Jahren dann gelesen und habe mir meine Exzerpte daraus geschrieben und als ich die jetzt durchgegangen bin, es waren erstmal viele, aber dann war vielmehr die Auswahl schwer. Aber eins beispielsweise, darüber bin ich gestolpert, hatte ich gar nicht mehr so vor meinem geistigen Auge, dass auch er dieser Meinung war. Er sagt an einer Stelle, der Mensch und sein Tun sind zweierlei. Er zitiert dann einen berühmten Ausspruch, ich weiß aber gar nicht, von wem er ist, vielleicht stammt er auch von ihm, hasse die Sünde und nicht die Sünder. Also er hatte die Auffassung, dass wir alle, also wie Christus, das ist sicherlich auch von der Bergpredigt beeinflusst, die ich weiß, dass er sich damit sehr intensiv auch beschäftigt hatte, also nicht nur auf der indischen Philosophie, sondern dann auch im Christentum, auch mit der westlichen Philosophie. Also er war der Überzeugung, dass wir alle schwache Menschen sind, von starken Einflüssen, von starken Kräften geformt, die gar nicht von uns kommen, häufig Fremdeinwirkungen und dass wir alle Schwächen haben, dass wir alle Defizite haben und deshalb meinte er, wie andere große Weise, und ich bin eigentlich teile dieser Auffassung, der Mensch sollte den Menschen als solchen nicht verurteilen. Was er sagt, was er tut, ja, aber nicht den Menschen als solchen. Und diese Auffassung hat er auch vertreten. Und das finde ich großartig, denn das ist nicht so eine populäre Auffassung. Also wenn ich davon mal schreibe oder spreche, dann kriege ich manchmal so Leserbriefe und sagen, ja, man kann das Tun vom Menschen nicht trennen. Das stimmt in einer gewissen Weise. Und dennoch denke ich, dass der Mensch den Menschen als solchen nicht verurteilen sollte. Hat er nicht die Kompetenz zu, da steht er nicht drüber. Er kann nur verurteilen, was er getan hat und was er sagt. Aber den Menschen als solchen, da sollte man Respekt, ja, auch mit Zugewandtheit, mit Verstehen wollen, ja, bei Gandhi dann auch bis hin, das ist altindische Tradition hin, lerne die Welt und die Menschen zu lieben.
Er hat ja sogar auch seine politischen Gegner, obwohl sie ihn zum Teil schwer misshandelt haben, ins Gefängnis geschmissen haben, auch die hat er mit großem Respekt und fast schon freundschaftlich behandelt. Es ist zum Beispiel bekannt auch, dass er in Südafrika, wo er 20 Jahre lang ja gelebt hat, so einem, glaube es war ein General, der einen von ihm so einen gewaltlosen Widerstand niedergeschlagen hat mit großer Gewalt und eben Gandhi ins Gefängnis geschmissen hat. Dem hat er aus dem Gefängnis heraus Ledersandalen gebastelt oder gebaut und hat sie ihm geschenkt als Zeichen seines Respekts und seiner Wertschätzung eben. Sowas finde ich, ja, es hat was Christliches, auch die schlimmsten Feinde respektvoll zu behandeln.
Ja, das war seine Auffassung, dass man das tun sollte. Und er wusste aber, wie schwer das ist. Aber dafür ist er eingetreten und konsequent folgte auch der altindische Grundsatz der Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, tu keinem Geschöpf Gewalt an. Es kommt auch daraus, dass er Vegetarier war dann, also auch, das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch gegenüber Tieren. Und diesen Respekt, also den finde ich ganz toll. Und ja, das ist eigentlich eine Basis. Er war ja auch von der politischen Auffassung der Meinung, dass wir bei uns beim Einzelnen anfangen müssen, wenn wir die Welt revolutionieren wollen, wenn wir in einer friedlicheren Gesellschaft haben. Da muss jeder bei sich selbst anfangen und jeder muss so weit kommen, sich reinigen, dass er keine Liebe und keine Hass, jetzt Liebe im anderen Sinne, als ich es vorhin gemeint habe, aber dass wir so Bewertung, Liebe, Hass, Zuneigung, Abneigung, dass wir das überwinden und alles so annehmen, wie es ist. Und das im zwischenmenschlichen Bereich heißt das vor allen Dingen verzeihen können, nie die Würde des Menschen verletzen oder angreifen, jedem mit Respekt begegnen, mit verstehen wollen und auf jeden Fall nicht, egal was er getan hat, also nicht ins Aggressive übergehen, ins Aggressiv-Persönliche.
Ja, das Beeindruckende finde ich ja eben, das kann man ja leicht fordern und so als seine Philosophie deklarieren, aber er hat es halt einfach extrem durchgezogen. Also er stand dafür und es gab aber, glaube ich, nur ganz wenige oder keine Gelegenheiten, wo er nicht seine Überzeugungen auch wirklich umgesetzt und gelebt hat. Und das finde ich eigentlich das Beeindruckende. Und das war, glaube ich, ja auch das Beeindruckende, weswegen er so eine große Wirkung hatte, sowohl in Südafrika als auch in Indien, weil die Menschen gesehen haben, da meint es einer ernst und da passt kein Blatt zwischen seinen Überzeugungen und seinen gelebten Taten eben.
Ja, genau, diese Wahrhaftigkeit, ein ganz wichtiges Prinzip bei Gandhi, das hat er gelebt. Das war also nicht nur, dass man die Wahrheit sagen soll, sondern dass man sie vor allen Dingen leben soll. Und dann dieser starke Wille, authentisch zu sein, in jedem Moment sich nicht zu verbiegen hinter seinen Anschauungen, obgleich er gleichzeitig sehr offen war. Also er hat gesagt, er hat keine absoluten Wahrheiten zu bieten. Oder er ist auch bereit, wenn starke Argumente kommen, da ganz im Sinne Sokrates, also mal seine Meinung zu ändern, sofort. Aber was er im Moment für das Richtige und Beste hält und wenn er keine anderen Argumente hört, das ist für ihn felsenfest Richtschnur seines Handelns, seines Lebens. Und das hat er in den verschiedensten Bereichen. Er war ja in Südafrika Anwalt und hat sich da auch für die Arbeiter eingesetzt, für die Frauen, für zu kurz gekommene, sein Leben lang. Also nicht nur der indische Unabhängigkeits, das Unabhängigkeitsbegehren und der Kampf dafür steht im Zentrum seines Lebens, sondern ganz andere Engagements auch noch, also sozialer Natur, Menschenrechte ist dafür eingetreten. Und überall spürte man ihn, er hat das, was er sagt, was er tut und was er will und was er fühlt, das ist eine Person. Und da hat er eine riesen Ausstrahlung gehabt, die ganz erhebliche gesellschaftspolitische, auch weltpolitische Folgen hatte. Aber die zeichnen sich alle dadurch aus. Auch Sokrates hat solche Folgen gezeitigt. Auch Buddha und auch Konfuzius auf ihre Art. Und ich würde die durchaus in einem Atemzug mit Gandhi nennen. Und das ist diese Wahrhaftigkeit, diese Authentizität und dieses mit sich kämpfen auch, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Man kann vielleicht leicht authentisch sein, aber dann noch sich in die tiefsten Probleme der Welt reinzugraben und dann seine Authentizität dabei nicht zu verlieren, sich zu engagieren, vielleicht Unrecht zu erleiden im viel stärkeren Maß, als wenn man so ein Leben führt abseits von der Politik. Da ist man ja häufig gar nicht damit konfrontiert. Aber nein, eher in vorderster Reihe kämpfte für gegen gewaltige Mächte an. Und dann in dem Moment unbiegsam zu bleiben, in Kauf zu nehmen, dass er vielleicht 8 Jahre ins Gefängnis geht. Er ist ja einer der Ersten, der den Hungerstreik eingeführt hat als Zeichen passiven Widerstandes. Und er hat auch Demonstrationen geführt oder war er beteiligt, in dem sehr viele Menschen auch umgekommen sind. Also in dieser Spannung authentisch zu bleiben, seine Meinung zu sagen und alle Risiken, die damit verbunden sind, in Kauf zu nehmen, das ist bewundernswert.
Da passt ja auch ein anderes Zitat von ihm rein, glaube ich, was recht bekannt ist oder wofür er auch steht. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
Mhm. Ja, genau.
Das ist ja wiederum auch etwas, was wir schon häufiger gesagt haben. Es muss im Kleinen anfangen. Nur wenn du es bei dir selbst anfängst, wenn du in deinem kleinen Mikrokosmos anfängst, so diese Veränderung oder deine Überzeugungen zu leben, dann setzt sich sowas möglicherweise in konzentrischen Kreisen um dich herum eben fort. Und er ist da wohl das beeindruckendste Beispiel, ein sehr beeindruckendes Beispiel.
Ja, der gleichen Auffassung war Sokrates, Platon auch. Platon geht schon ein bisschen in das politische System rein, das geändert werden soll. Aber Sokrates, ganz stark auch so Konfuzius, waren alle der Meinung, die Revolution fängt in einem selbst an. Und davon strahlt sie aus und geht sie aus. Und das war auch Gandhis Auffassung. Da hat er einmal ganz deutlich gesagt, deine Selbstreinigung hat Wirkung auf andere, reinigt auch andere mit.
Wobei man ja gar nicht die Revolution anstreben muss. Also kann ja einfach auch nur leichte Verbesserungen sein, Themen, wo man das Gefühl hat, da müsste sich ein bisschen was bewegen, auch bei einem selber eben. Er hat halt nur in so schwierigen Verhältnissen gelebt, glaube ich, und hat selbst eben die Diskriminierung in Südafrika, aber dann später auch unter dem Kolonialreich der Briten so erlebt, dass es dann letztlich eine Art Revolution gemündet ist. Ne?
Ja, genau, aber es ist eine Art Revolution. Er war kein Revolutionär, sondern er wollte Reformen. Ihm schwebte vor ein friedlicher Staat, ein säkulärer Staat, in dem Muslims und Hindus friedlich zusammenleben. Das hat er dann letztlich nicht geschafft und es ging ihm halt gegen die koloniale Ausbeutung der Briten vor allen Dingen, dass Indien unabhängig wird, auf eigene Füße steht, seinen Weg und seine Kultur rettet und nicht da einem fremden Gewaltherrscher zum Opfer fällt und von ihm noch ausgebeutet wird.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Albert, ich würde dich trotzdem bitten, auch wenn wir schon tief eingestiegen sind, das zweite Zitat uns mal vorzustellen.
Ja, das geht eben um diese Selbstläuterung. Das war für ihn sehr wichtig. Er hat immer mit sich gekämpft auch. Er sah in sich immer auch die ganzen negativen Energien, aber er hat gekämpft und er meinte, die Selbstläuterung, das sei unglaublich wichtig. Und er hat das einmal so formuliert, ich muss mein Ich auf Null herabsetzen. Und damit meint der uralte indische Gedanke, um vollkommene Reinheit des Charakters zu gewinnen, frei von negativen Impulsen, muss man völlig leidenschaftslos werden im Denken, Reden und Tun. Man muss sich erheben über die gegenlaufenden Strömungen von Liebe und Hass, Zuneigung und Abstoßung. Also Liebe ist etwas Gutes, also es gibt einen anderen Begriff, Liebe, das Ganze umfassend und die ganze Menschheit umfassend, das meint er jetzt nicht, sondern er meinte eine Liebe, die gleichzeitig verbunden ist, ich liebe den einen, aber hasse den anderen und so. Also in diesen Bewertungen eben, in Schwarz-Weiß-Denken, in Feinde und Freunde, diese Unterteilung, die muss überwunden werden. Und er meint das Freiwerden von Leidenschaften, also jetzt in dem negativen Sinne, dass starken Gefühle, die man nicht mehr beherrscht und die zu Leiden führen. Das ist die Ursache von jedem Streit, von jedem Krieg in der Welt und warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist, mit all ihren negativen Aspekten auch. Das wird nur überwunden, wenn ich mein Ich auf Null herabsetze. Das heißt, bei Buddha heißt das sein Wollen, aufgeben. Ich will nicht mehr, ich will nichts mehr. Ich will allenfalls noch Gutes tun oder mein Selbst finden und aber nicht mehr so, nicht mehr dieses Ego in der Welt rausschicken und sagen, ich brauche das und was immer auf Kosten von anderen geht. Demut ist deshalb auch ein ganz zentraler Begriff bei Gandhi, ganz toll auch. In der Demut kommt er zu sich selbst, verwirklicht sich er in der Bescheidenheit, ich mache mich zum Kleinsten und dadurch ist er zum Größten geworden, Mahatma. Also diese große Seele, das konnte er erstmal gar nichts mit anfangen. Also er war so von Demut auch durchdrungen, dass er das erstmal abgelehnt hat. Wahrscheinlich kommt dieser Ausdruck ja von Rabindranath Tagore, dem Nobelpreisträger, dem indischen Schriftsteller, der ihn so begrüßt haben soll, als er nach 18 Jahren nach Südafrika, dann nach Indien gekommen ist. Und später hat er ihn dann akzeptiert. Aber eigentlich war er ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Sieht man ja auch, wie er so aufgetreten ist, im Film auch gut zu sehen. Immer bescheiden, immer mit dürftigster Kleidung. Und das finde ich ganz toll. Ich denke auch, über die Demut, Bescheidenheit, Dankbarkeit ist auch der Weg für jeden vorgezeichnet zu einem glücklichen Leben.
Es war ja auch das Thema Abkehr von der Konsumgesellschaft, was er für sich als wichtig empfand, aber auch für seine Mitmenschen, dass das eben nicht der Weg sein kann, immer nur anzuhäufen und dass es auch Ablenkungen vom eigentlichen Kern sind. Und ich glaube, dem hat er Ausdruck verliehen, eben durch seinen speziellen Kleidungsstil und dass er sich seine Baumwolle selbst gesponnen hat und nur das Nötigste letztlich rangelassen hat an sich selbst.
Ja, Demut sollte man praktizieren, nicht nur auf der Lippen führen, man sollte es leben. Und heute Morgen habe ich noch dieses Haus der Weisheit, wo wir gerade sind und wo ein Seminar auch stattfindet. Und morgen bin ich dann noch an kritischen Stellen gegangen, um mal mit dem Putzlappen noch alles mal wieder sauber zu machen. Das mache ich richtig in dem Bewusstsein. Erstmal denke ich an Thich Nhat Hanh, der da auch von gesprochen hatte, dass er da früher als Mönch über die Toiletten putzen musste. Aber es ist toll, ab und zu mal ganz klein zu werden, sich ganz klein zu machen. Das hat irgendwie was Bereicherndes und das ist so die Haltung der Demut. Irgendwie hast du einen anderen Bezug zur Welt und du bist dann dankbar für all das, was da ist. Also Bescheidenheit, Dankbarkeit, Demut gehören da zusammen und das hat Gandhi auch in ganz starkem Maße gelebt. Ja, noch weit überall normale Menschen. Er war ja verheiratet, hatte auch viele Kinder, aber irgendwann hat er ein Gebot der Enthaltsamkeit, der sexuellen Enthaltsamkeit. Noch früh, so alt war er noch gar nicht. Irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts.
Womit hat er das begründet?
Also ich erinnere mich noch an den Satz, sagte, seitdem er sich dazu entschlossen hatte, hat er sich mit seiner Frau nicht mehr gestritten. Das fand er ganz gut. Also er hatte, und ich weiß auch noch, ich erinnere mich auch noch in seiner Biografie, also der war schon, er hat auch schon früh angefangen. Er ging schon als Jugendlicher, hatte einige Sünden. Er kommt aus einem religiösen Hause und da gab es viele Verbote und die hat er alle übertreten. Insbesondere ging er auch in ein Bordell und hat da seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht und hat Alkohol getrunken und hat Fleisch gegessen, was da in seiner Familie eigentlich auch alles verboten war.
Das hast du aus seiner Autobiografie.
Ja, und er war da auch sexuell offensichtlich in frühen Jahren sehr aktiv oder hat einen sehr starken Drang dazu gehabt, aber diese Selbstreduzierung oder die Selbstüberwindung wurde danach eine ganz wichtige Kategorie für ihn. Man muss sich selbst, wenn man frei werden will, muss man seine Triebe lenken in der Richtung, in die man sie haben will und dann auch streng sein. Er war sehr, sehr streng. Auch einmal irgendwie hatte, glaube ich, Milch oder irgendwas hat er nicht vertragen und durfte er nicht trinken. Ja, war Ziegenmilch, glaube ich, weiß von einer Ziege stammt oder hat ein Gelübde abgelegt und da ist er fast dran gestorben. Und die, alle haben ihm gebeten, er soll doch unbedingt diese Milch trinken und hat sich aber lange, lange geweilt, bis kurz vor seinem Tod und dann irgendwie hat er dann doch Milch getrunken und ist dann wieder gesundet. Ein sehr prinzipienstrenger Mann, gegen sich selbst strenger als gegen alle anderen. Aber das macht natürlich, wenn du das dann auch ausstrahlst und das dann auch an wichtigen Stellen so vertrittst, dann erntest du viel Bewunderung.
Aber man könnte ja auch als Freund von Maß und Mitte fragen, ist das nicht so ein bisschen drüber?
Ja, würde ich auch sagen. Ich möchte nicht so leben. Ich bin kein Gandhi, ich möchte nicht so leben. Aber ich habe größte Hochachtung davor, vor Menschen, die so leben. Ob es jetzt nun sexuelle Enthaltsamkeit oder kein Milch trinken oder kein Fleisch essen, das ist gar nicht so entscheidend. Aber entscheidend ist an den wichtigen Stellen, wo sich für Frauenrechte, für Menschenrechte eingesetzt hat, für die Not der Arbeitenden, für eine Unabhängigkeit eines Riesenlandes und dafür sein Leben riskiert hat. Da kommen die gleichen Prinzipien, Treue ist ja da am Werke. Da muss ich dann allerdings den Hut ziehen und da wird es dann auch nicht mehr so, kann man so machen oder so machen.
Absolut. Nur wir suchen ja heute so ein bisschen auch nach den praktischen, philosophischen Überlieferungen von Gandhi und da würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was man...
Gut. Aber ich denke an seine Ahimsa, Gewaltfreiheit, das hat mich bis heute geprägt und bestimmt und noch heute habe ich ganz starke pazifistische Gedanken und Einstellungen auch und da denke ich immer an Gandhi, aber auch der gewaltlose Widerstand und eben auch diese Feindesliebe, die er verwirklicht hat. Man sollte keine Menschen verurteilen und keine Feinde haben, man sollte die Feinde lieben. So was Ähnliches hat er da, glaube ich, auch in seiner Biografie mal selbst geschrieben.
Ich glaube, das Wichtige ist ja, dass er einfach Verantwortung für sein eigenes Leben übernommen hat. Also er für sich und auch empfohlen hat, diese Verantwortung fürs eigene Leben, was man eben für sich als wichtig empfindet, wie man es leben möchte, um dann eben so eine Freiheit und Erfüllung zu finden durch diese Prinzipien, die man für sich als adäquat empfunden hat.
Und diese Reinigung verstand er als politische Aufgabe. Also auch, das hat eine politische Dimension, die Selbstläuterung. In seiner Autobiografie schreibt er einmal die Selbstläuterung, also dieses Versuch, rein zu werden, authentisch zu werden, wahr zu werden, die sei ansteckend, höchst ansteckend, schreibt er. Die führt nämlich zur Läuterung von einem selbst, zur Läuterung seiner Umgebung. Das finde ich einen tollen Gedanken. Also wir tun es nicht nur für uns, wenn wir versuchen, gut zu sein oder uns zu entwickeln und negative Affekte zu überwinden. Das ist auch, wie Sokrates da schon sagte, kurz vor seinem Tod, ist die beste Handlung, die wir für die Gesellschaft tun können. Nicht nur für uns, für die Gesellschaft. Der Friede in der Welt geht immer aus von Frieden in der Seele der einzelnen Leute. Und das ist ansteckend, sagt er. Und das finde ich toll, finde ich richtig. Und man sah ja auch, wie es ansteckend war. 100.000 sind ihm da gefolgt. Diesen Salzwanderung oder ja, die verschiedenen Protestformen, die er praktiziert
hat. Mir ist noch ein Zitat aufgefallen, was auch in diese Richtung geht. Und da hat er gesagt, das Glück liegt darin, zu tun, was man denkt. Und das ist ja so diese Authentizität und wirklich authentisch und wahrhaftig zu leben. Und das kann natürlich nur so ein Idealzustand sein. Und ich weiß nicht, ob es damals einfacher oder schwieriger war als in unserer Zeit. Ich meine, es war auch eine sehr komplizierte Zeit, aber gleichzeitig waren die Massenmedien noch nicht so weit verbreitet und in Indien dann nochmal mehr spiritueller. Also ich habe mich gefragt, ist das möglicherweise damals einfacher gewesen, so zu leben, wie Gandhi es geschafft hat?
Nein, das glaube ich nicht. In allen äußeren Umständen gibt es eine Menge Schwierigkeiten, sich selbst, seine Persönlichkeit und seine Werte durchzusetzen. Da gibt es immer viel Widerstand von der Gesellschaft, gerade wenn du ein Individuum und Selbstverwirklichung werden willst. Die Gesellschaft liebt solche Leute gar nicht, grundsätzlich in jedem politischen System. Aber ich würde sagen, Jan, normalerweise sagt, wenn du die Menschen fragst, ja, lebst du so, wie du denkst, würden die eher sagen, ja, klar. Aber wenn man nur genau hinguckt, dann sieht man, das ist ja gar nicht so. Viele Dinge tun die dann doch, wo sie eigentlich von der Werte, von der inneren Wertehierarchie eigentlich gar nicht so von überzeugt sind oder eigentlich ganz anders überzeugt sind. Aber sie haben nicht die Kraft, sich gegen sich selbst durchzusetzen. Ich finde, das ist ein Hauptpunkt, worunter die Menschen leiden. Sie leben nicht ihr Leben, das sie eigentlich leben wollen und auch könnten.
Ich würde sagen, da sehe ich ein bisschen mehr die Grautöne. Ich glaube schon, dass bei vielen es dahin geht, dass man so eine grobe Richtung weiß und seine Prinzipien hat oder und die auch für sinnvoll und richtig hält. Aber natürlich weicht man auf dem Weg immer wieder mal stärker ein bisschen ab. Und Gandhi war halt einer, der mindestens mal 99%ige Prinzipienerfüllung geschafft hat.
Ja, das verdient die größte Hochachtung. Ja, man sagt manchmal so, authentisch leben, ja, ich lebe ja meine Werte und so. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man da doch viel mogelt. Und das Schlimmere ist, dass es vielen Menschen nicht bewusst wird, dass sie eigentlich ganz anders oder etwas in bestimmten Dingen etwas anders leben wollten. Es wird ihnen nicht bewusst. Und unter diesem Konflikt leiden sie. Deshalb sind sie unzufrieden mit dem Leben, unzufrieden mit sich im Grunde, schieben vielleicht die Schuld auf die politische, wirtschaftliche, soziale Situation, hat aber damit gar nicht so viel zu tun, wie mit ihrer eigenen Unfähigkeit in sich, die Knoten des Herzens zu lösen, mit sich ins Reine zu kommen und endlich damit zu beginnen, so zu leben, wie sie eigentlich ganz und tief im Inneren leben, zu leben wünschen. Aber sie nehmen es entweder nicht wahr oder sie bekennen sich nicht, sie arbeiten nicht da an diesem Ziel.
Ich fand ja eben diese Einfachheit, so wie ihr gelebt hat und die ihr auch eingefordert hat und Selbstgenügsamkeit letztlich, die fand ich besonders beeindruckend und nachahmenswert. Was glaubst du oder was hast du da in diesem Kontext mitgenommen von Gandhi und glaubst du, dass der Weg heute auch noch so gangbar ist?
In einer gewissen Hinsicht ja. Was ich daraus mitnehme ist, dass es viel wichtiger ist, seinen inneren Werten und Anschauungen treu zu bleiben, dass das das Allerwichtigste ist, als irgendwie äußerer Konsum, äußere Güte, äußeres Sein. Und er war ja erfolgreicher Anwalt in Südafrika. Er kommt aus einem gehobeneren Schicht. Also er hätte ein ganz anderes Leben führen können. Aber dann zu sagen, das ist mir alles nicht wichtig. Meine Ideale und meine Ideen und mein Inneres, die Stimmigkeit mit mir selbst, ist der allerwichtigste Wert. Das ist Gott, wie er sagte. Er sagte Wahrheit, das wahrhaftige Leben, das ist Gott. Er identifizierte Wahrheit mit Gott und das war sein höchstes Prinzip und das finde ich ganz toll. Ich lebe mit äußeren Gütern, ich liebe sie auch und so, aber ich hänge nicht an ihnen. Und was ich dann bei Gandhi, woran ich an Gandhi denke, ist im Grunde im Inneren, ich brauche das alles nicht. Und wenn man es mir wegnehmen würde, würde mir nicht mehr viel fehlen, weil auch ich versuche, mich zu konzentrieren auf das, was wirklich zählt. Und das sind innere Werte, das sind immaterielle Werte, das sind Freundschaften, Beziehungen, das ist eine innere Stimmigkeit, das ist so, wie du denkst und dass du das Gefühl hast, ich lebe auch und ich spreche auch so, wie ich denke. Das sind alles, hat alles nichts mit materiellen Gütern zu tun. Da kannst du dich ganz einfach halten. Und diese uralte Idee in allen philosophischen Richtungen, man braucht um ein glückliches Leben nicht viel äußere Güter. Und eher sind die hinderlich und eher führen sie ab vom rechten Weg, als dass sie einen da unterstützen. Diese Grundidee finde ich klasse und finde ich auch richtig. Egal wie ich verwirkliche sie in einem anderen Leben. Ich muss mich nicht äußerlich beschränken. Und ich habe auch Besitz und ich liebe dann auch bestimmte äußere Güter. Aber das Wichtigste ist die innere Einstellung dazu. Ich hänge nicht daran. Ich weiß, dass das für mein Glück nicht entscheidend ist.
Da gibt es ja auch wieder deutliche Bezüge zu den Stoikern, denke ich. Ne? Genau. Und er hat das ja so ein bisschen gelebt, diese freiwillige Armut. Und darüber ja auch gewusst, ihm kann eigentlich keiner was, weil sein Umhang hat er draußen wie im Gefängnis. Also da habe ich sehr stark an die Stoiker gedacht. Und dann fand ich aber diese Forderung von ihm oder diese Empfehlung der Selbstversorgung, das fand ich schon auch nochmal einen spannenden Punkt. Und der ja heute auch wieder... Ich kenne mittlerweile einige, die so über solidarische Landwirtschaft oder über eigene Gärten mit Permakultur sich selbst versorgen. Und das ist schon auch dann eine philosophische Dimension offensichtlich, die dann dahinter steckt.
Es ist der gleiche Gedanke, einfach autark zu werden. Also, dass du autark, dass du alles, das, was du brauchst, aus dir selbst heraus schaffst und dich von anderen unabhängig macht. Das ist ein großer Unabhängigkeitskampf, den er geführt hat. Und was er da im äußeren politischen Geschäft geführt hat, hat er auch im Inneren geführt. Sei autark, werde autark, mach dich nicht abhängig von äußeren Gütern. Sei einfach. Am besten nähst du dir noch deine Sachen, am besten pflanzt du noch das an, was du essen möchtest und bereitest dir selbst vor. Das muss man nicht alles so verwirklichen. Aber als innere Haltung finde ich, ist das ganz vorbildhaft und führt einem wirklich zu einer größeren Zufriedenheit als materieller Wohlstand oder gar Reichtum. Und da bin ich fest von überzeugt. Und bei allen Schwierigkeiten, inneren Kämpfen, die er auch hatte, in einem Maße ganz anders als andere Weise, das sieht man richtig, liest man auf jeder Seite in seiner Autobiografie, wie er mit sich in den verschiedensten Lebensstadien, mit verschiedensten Problemen ganz stark gerungen und gekämpft hat. Er war eben nicht der geborene Heilige. Ich sagte ja von seinen Jugendsünden, über die ihn später dann Scham ergriffen hatte, wenn er nur daran dachte. Aber ich finde solche Menschen gut, die kämpfen, denen nicht alles in die Wiege gelegt oder die nicht für Heilige von Natur aus sind, sondern sich erst dazu durchkämpfen. Und desto härter der Kampf ist, weil der vielleicht man die Triebe sehr stark spürt oder auch ausleben möchte, desto größer ist die Leistung, sich dann zu läutern, wie er spricht, finde ich.
Können wir, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, vielleicht nochmal ein paar biografische Eckdaten von ihm durchgehen? Also
können wir machen, ja.
Geboren, glaube ich, 1869, ne? In Indien. Wie du sagst, in einer Familie von vergleichsweise hohem Stand oder aus einer höheren Kaste. Mhm. Also hatte scheinbar eine glückliche Jugend, obwohl sein Vater ihn mit 7 Jahren mit seiner Frau verheiratet hat. Ne?
Ich glaube mit 13. Oder
so. Ah, mit 7 wurden die, glaube ich, füreinander ausgesucht, ja, und mit 13 wurden sie dann verheiratet.
Mit 14 erste Kind oder so. Also das fand er auch überhaupt nicht gut später. Ja. Auch abgelehnt, diese Kinder verheiratet.
Ich glaube, er war sehr happy mit seiner Frau, er hatte Glück, mit wem er da verheiratet wurde, aber das Prinzip hat er stark abgelehnt.
Ja, in der ersten Zeit, später muss das anders gewesen sein. Ich habe ja gesagt, er hat erst Frieden mit seiner Frau geschlossen, später als er dieses Gelübde der Tat abgelegt hatte, dann hatte er keinen Streit mehr. Ja.
Und ist dann aber, also er wollte eigentlich Mediziner werden, wurde aber so ein bisschen zum Jurastudium gezwungen von seiner Familie und hat da dann wohl, das fand ich auch so sehr menschlich, hat dann wohl seinen ersten Auftritt oder seine erste Gerichtsverhandlung, die er als Anwalt in Indien noch geführt hat, grandios in Sand gesetzt, also war so aufgeregt, dass er dann vor dem Gericht geflüchtet ist und war damit praktisch verbrannt für mögliche Klienten und ist deswegen dann nach Südafrika gegangen, um da neu sein Glück zu versuchen, so habe ich es verstanden.
Ja, er hat in London studiert, Jura studiert und kam da auch mit der westlichen Welt in Berührung, hat aber daneben auch immer geistliche oder philosophische Literatur gelesen, die Bhagavad Gita, hat sich mit dem Christentum beschäftigt, auch mit Mohammed, mit dem Leben Mohammeds und der Religion, hat sich also mit religiösen Schriften dann durchaus immer beschäftigt, wobei er der Meinung war, dass Religion eigentlich Moral ist. Also er sah gar nicht so dieses Gott und das sah er gar nicht im Zentrum, sondern dass da hinter jeder Religion eine sehr veritable Ethik steckt. Und um die geht es letztlich dann so zu leben. Und das hat er sicherlich da Parallelen in allen Religionen gefunden, wie eben die Liebe ist ein gutes Beispiel dafür oder die Menschen nicht zu verurteilen, Bergpredigt, Christus und das mit dem uralten indischen Grundsatz Ahimsa. Stimmt er überein? Manche vermuten ja so viel Übereinstimmung zwischen dem christlichen und dem altindischen Denken, dass manche vermuten, in diesen Lehrjahren, in diesen Jahren, wo wir nichts über Christus Leben wissen, sei er in Indien gewesen. Aber finde ich eine sehr gewagte These. Ja, und dann Südafrika hat er das Unrecht gesehen, ist auch gleich gegen auf. Da hat er dann auch Karriere gemacht als Anwalt. Aber im 8 Jahre insgesamt ins Gefängnis gegangen. Das muss man sich auch mal wegtun. Aber
ich habe es so verstanden, dass so eine Art Erweckungserlebnis die Demütigung gleich zum Anfang war, wo er aus einem Zug rausgeworfen wurde, weil er hatte zwar ein Erste-Klasse-Ticket, durfte aber als vermeintlich Schwarzer oder eben als nicht der weißen Mehrheit angehörender Fahrgast wurde er dann da aus dem Zug geschmissen. Und diese Demütigung, dieses erlebte Unrecht hat dann dazu geführt, dass er sein Leben dem Kampf gegen das Unrecht und Diskriminierung gewidmet hat.
Ja.
Und dann eben in Indien, dann ab 1915, als er zurückgekehrt ist, da dann eben diese Widerstandsbewegung angeführt. Bis zu seinem Tod in
1947. Die Unabhängigkeit hat er noch erlebt. Oder 48 ist er gestorben. 47
gab es die Unabhängigkeit.
Die Unabhängigkeitserklärung. Aber kurz nach seinem Tod ist der Staat dann auch zerfallen. Das, was er ja verhindern wollte, hat sich Pakistan von Indien getrennt. Und in dem Streit zwischen Muslimen und Hindus hat er nicht mehr erlebt, aber er ist natürlich einem fanatischen Hindu, glaube ich, zum Opfer gefallen.
Der hat seine Appeasement-Politik gegenüber der islamischen Minderheit eben nicht zugestimmt hat. Ne?
Dann finde ich ein biografisches Detail, was ich fand faszinierend. Er hat seine Kinder aus der Schule genommen und selbst unterrichtet, weil er meinte, da in der Schule gibt es nur Wissensvermittlung, aber die eigentliche Charakterbildung, die für ihn das Wichtigste war, Persönlichkeitsbildung, Herzensbildung, die wird da nicht so gelehrt. Und dann hat er gesagt, es ist besser, ich unterrichte sie. Er sagt dann, da sind wir beim dritten Zitat, dann,
sehr gut.
Ich hatte stets die Herzensbildung oder die Charakterentwicklung den ersten Platz eingeräumt. Ich betrachte die Charakterentwicklung als die eigentliche Grundlage jeder Erziehung. Also finde ich ganz toll und das finde ich ja ein großes Fragezeichen an unser westliches Bildungssystem, wo die Wissensvermittlung ganz klar im Vordergrund steht und die Herzens- und Charakterbildung eher ins Hintertreffen gekommen oder ganz weggefallen ist, obgleich das ursprünglich mal auch an erster Stelle stand, als die humanistische Bildung am Anfang der Renaissance erfunden worden ist, aber es ist dann ganz rausgefallen. Aber das finde ich ganz toll und er hat dann gesagt, und die Erziehung, das finde ich auch schön, die hat vor allen Dingen dadurch zu erfolgen, dass du ein gutes Beispiel gibst als Vater. Er sagte, ein Vater hat eine unglaubliche Verantwortung, weil die Kinder, Mutter wahrscheinlich auch, weil sie eben Vorbild sind. Und er hat dann die Erziehung seiner Kinder aufgefasst als eine Selbsterziehung. Denn er musste, um ein gutes Vorbild zu werden, hat er an sich selbstkritisch unter die Lupe genommen und hat versucht, dann wirklich auch aus dem Grunde allein schon ein guter Mensch zu werden, um den Kindern ein gutes Vorbild zu geben. Mhm. Er wusste, das pflanzt sich fort durch Generationen. Das ist die alte Karma-Lehre der Inder. Aber das finde ich, es war offensichtlich damals möglich, dass man die Kinder so aus der Schule nehmen konnte und selbst erziehen konnte. Ich glaube, es gab aber da auch ein paar Probleme. Also einfach war das auch nicht, aber es hat er gemacht. Und ja, mit dem Grundsatz, den Charakter zu bilden, die Persönlichkeit ist wichtiger als die Wissensvermittlung. Das andere kann man überall erwerben, aber den Charakter, das ist schon eine besondere Aufgabe. Fand ich toll, hat mich sehr beeindruckt.
Zum Abschluss nochmal die Frage, welche übergeordneten Parallelen du siehst zu den Stoikern beispielsweise oder eben zu den antiken Philosophen. Was glaubst du, dieses Thema Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit oder auch das Streben nach Tugend und moralischem Leben, das sind doch eigentlich klassische Werte, die ja nicht nur von der Bhagavad Gita, sondern auch durch die von Stoikern beispielsweise oder von Plato oder Aristoteles haben
könnte. Ja, und dann noch zugespitzter, dass das Leben Selbsterziehung ist, dass die Selbsterziehung, dass die Erläuterung, die du selbst vornimmst an dir, die Weiterentwicklung, die du selbst betreibst, deiner Persönlichkeit, deiner Werte und auch die Arbeit mit deinen Macken und deinen Dingen, die vielleicht andere stören oder schädigen oder dich selbst am meisten schädigen, dass diese Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung an sich selbst, da stimmt er mit allen, eigentlich allen Weisheitslehren, praktischen Philosophien sehr überein. Und er nennt es auch Übung des Geistes. Er wusste auch, wie groß der Anteil des Geistes ist, noch mehr als der Körper. Er sagte, wie man den Leib trainiert, so muss man auch den Geist trainieren. Und die Übung des Geistes, die hängt dann durchaus ab, auch ganz wichtig, vom Leben und Charakter des Lehrers, also von den Vorbildern, die man hat. Ich habe mir Sokrates, Konfuzius und andere zum Vorbild genommen und nach denen lebe ich bis zum heute. Die haben mich erzogen quasi, obgleich sie so tot sind. Und ohne deren lebendiges Bild vor meinem geistigen Auge wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Diese Entwicklung, die du mit dir selbst vollziehst, diesen Gang, diese Arbeit, das Feinschleifen an dir, versuchen doch die negativen Effekte, die dir Leid zufügen, doch zu überwinden und in den Griff zu bekommen und am Positiven die Quellen der Freude zu entdecken und aufsprudeln zu lassen. Das ist Arbeit an sich, an seinem Geist, an seinen Werten, an seinen Einstellungen und an dem täglichen Verhalten, an deinem Reden und an deinem Wollen. Und das stand für ihn im Vordergrund. Bei aller politischen Tätigkeit ging das immer nebenher und er wusste, das eine gehört zum anderen. Das finde ich beeindruckenden Gedanken oder Charakterzug, den wir bei vielen, vielen Weisen in Griechenland und in China wiederfinden.
Dann würde ich sagen, lassen wir es damit bewenden, Albert. Ich fand das eine extrem spannende Folge heute, deswegen, weil sie eben ja gezeigt hat, dass es ein Mensch ist und dass es solche Menschen gibt, solche großen Seelen, die da extrem weit fortgeschritten sind, ihre Prinzipien und nicht irgendwie gewürfelte Prinzipien, sondern tief verinnerlichte philosophische Prinzipien auch praktisch zu leben. Und insofern, ich fand es in der Vorbereitung spannend, mich da mal wieder ein bisschen rein zu vertiefen, aber ich glaube, dass ich jetzt eben, ich habe zum Beispiel diese Autobiografie noch nicht gelesen, das nehme ich für heute mit, die bestelle ich mir umgehend oder vielleicht leihst du sie mir sogar aus.
Ja, kann ich gerne tun.
Okay, danke euch fürs Zuhören, danke dir Albert und bis zum nächsten Mal.
Danke Jan.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com